Das Zittern selber muss überhaupt nicht auftreten. Also die Formen sind sehr, sehr unterschiedlich und man unterscheidet eben die Zitterform und man unterscheidet die verlangsamte Form.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin wieder die hier die Fragen stellt. Wenn wir über Parkinson sprechen, dann ist das erste Bild, das bei den meisten wahrscheinlich im Kopf auftaucht, das Zittern der Hände. Diese Krankheit ist aber viel, viel komplexer als nur das und viele Symptome gibt es, die wir vielleicht am Anfang gar nicht als solche erkennen. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Parkinson und ich freue mich über meine Gesprächspartnerin. Sie ist Fachärztin für Neurologie bei den Barmherzigen Brüdern in Linz und auch Leiterin der Ambulanz für Parkinson-Krankheit und Bewegungsstörung. Herzlich willkommen, Doktorin Selina Haas.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Jetzt habe ich schon gesagt, man denkt als erstes mal so an diese zitternden Hände, das kennt man. Es gibt ja auch berühmte Persönlichkeiten wie ein Schauspieler Michael J. Fox oder auch von Muhammad Ali, weiß man, dass er Parkinson hatte. Und man sieht es meistens dann so, dass die Hände zu zittern beginnen. Wenn Sie jetzt für Menschen, die von Parkinson noch wenig gehört haben, die wenig Einblicke haben, wenig Vorwissen, wenn Sie denen erklären müssten, was Parkinson ist, wie würden Sie das machen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Parkinson-Erkrankung eine sehr vielfältige sein kann. Also ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich habe als Turnusärztin noch in der Ausbildung auch gelernt, es gibt drei Symptome für die Parkinson-Erkrankung, das ist aber bei Weitem nicht mehr so. Und eines davon war das Zittern. Das zweite ist, dass die Muskulatur steif wird und dann bei einer passiven Bewegung so ein wächsernes wie ein Zahnrad Gefühl erzeugt, ja, und dann eine allgemeine Verlangsamung da ist. Und die allgemeine Verlangsamung, das ist dasjenige, was bei den Patienten am häufigsten vorhanden ist. Das Zittern selber muss überhaupt nicht auftreten. Also die Formen sind sehr, sehr unterschiedlich und man unterscheidet eben die Zitterform und man unterscheidet die verlangsamte Form. Also wenn ein Patient auffällt, der sehr langsam geworden ist, beim Gehen zum Beispiel mit einem Arm nicht mehr mitpendelt, ständig über Rückenschmerzen klagt, die gleichzeitig vorhanden sein können, eine depressive Symptomatik kann am Anfang im Vordergrund stehen, also sehr, sehr vielfältig. Ja? Die Neurologen kennen Parkinson-Erkrankung oft einmal nur, wenn der Patient schon in die Ordination hereinkommt. Ja? Früher hat man gesagt, Parkinson brauchen wir eigentlich gar keine Untersuchungen, das sehen wir klinisch und das stimmt auch nach wie vor. Nur gibt es jetzt auch schon Parkinson-Formen, die eben verursacht sein können durch kleine Schlaganfälle, durch Schädelhirntraumen, durch Vergiftungserscheinungen. Das kann auch manchmal sein, deswegen sagt man zumindest, man macht einmal eine Bildgebung. Aber das Wesentliche ist immer nur der neurologische Status, das, was ich am Patienten sehe. Und da ist die allgemeine Verlangsamung dasjenige, was am wichtigsten ist.
Wie viele Menschen in Österreich sind überhaupt betroffen?
Naja, man sagt so 25.000 bis 30.000, ja. Und geschätzt wird, dass so 2040 sich die Zahl verdoppelt.
Weil?
Weil die Patienten erstens immer älter werden, die Diagnosen einfach jetzt auch sicherer sind. Ich glaube, dass das der Grund sein könnte, warum das so zunehmen wird.
Was passiert denn bei Parkinson überhaupt im Gehirn? Wo kommt's her?
Ja, also man hat eine Theorie und so wie jetzt überall in aller Munde ist das Mikrobiom. Ja, also die Darmbakterien, die das möglicherweise verursachen können. Man nimmt an, dass ein Eiweißpartikel über einen Nerv, den Nervus vagus, ins Gehirn transportiert wird, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Ja. Und da ist es dann so weit, dass dieses Eiweißpartikel dann dazu führt, dass die Nervenzellen das Dopamin nicht mehr so produziert. Und das Dopamin braucht man eben für flüssige Bewegungen, ja, aber auch für Glücksgefühle und diese Dinge. Also das ist ein Botenstoff, den wir im Gehirn brauchen. Und bei der Parkinson-Erkrankung wissen wir, dass der immer weniger wird. Ja, also dann, wenn die Symptome auftreten, ja, fehlt schon ein großer Teil von diesem Dopamin im Gehirn.
Also spannend, dass man es eigentlich gar nicht so genau weiß, was es auslöst, weil Ich rede immer so wahnsinnig gerne über Vorsorge in diesem Podcast. Ja. Und wenn man jetzt da denkt, naja, Vorsorge, wenn man gar nicht so richtig weiß, woher es kommt, wie könnte ich denn vorsorgen?
Naja, vorsorgen kann man immer mit viel Bewegung. Und das wissen wir aus allen Studien. Und das ist jetzt wirklich auch wissenschaftlich belegt, dass die Patienten, die sich viel bewegen, weil wir sind dafür gebaut, deutlich weniger Probleme dann haben in der Erkrankung. Warum die Erkrankung auftritt, da haben wir leider noch immer, also beim einen Auftritt, beim anderen nicht Auftritt, das wissen wir leider immer noch nicht. Mhm.
Spielen die Gene eine Rolle?
Ja, schon, man nimmt das an, deswegen sagt man ja jetzt nicht mehr Morbus Parkinson, früher haben wir immer Morbus Parkinson, man sagt jetzt Parkinson-Krankheit, weil wir doch annehmen, dass doch mehr Genetisches dahinter ist, als wir bis jetzt angenommen haben. Eine genetische Abklärung brauche ich aber nur dann machen bei Patienten, wenn ich weiß, okay, es sind mindestens zwei Betroffene in der Familie vorhanden, dann wird das auch genetisch abgeklärt. Und es gibt schon Parkinson-Familien, aber das ist jetzt nicht unbedingt in Österreich, sondern man hat das früher, die Ashkenasi-Juden, da hat es wirklich Gruppen gegeben, wo das wirklich vererbt worden ist, diese Parkinson-Krankheit.
Das heißt, man könnte, wenn man jetzt sagt, in der Familie Erkrankte hat, sie mal genetisch untersuchen lassen,
dann zu schauen, ob würde man das auf alle Fälle abklären und vor allem würde das dann meistens jüngere Patienten betreffen. Also es ist ja von 19 Jahren bis ins hohe Alter die Parkinson-Erkrankung immer drinnen, sagen wir mal so. Also die ganz junge Patienten kann das genauso betreffen, ist seltener, aber es gibt's.
Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Mhm. Wer kriegt's denn eher? Ist das eine Alterserscheinung? Also offensichtlich nicht nur.
Ja, also natürlich das Alter ist dasjenige, also wo die meisten betroffen sind, aber wie gesagt, auch ganz, ganz junge Patienten kann das betreffen.
Und mehr Männer als Frauen?
Ja, ja, warum das so ist, wissen wir auch nicht. Aber das ist bei vielen Erkrankungen. Und ich sage immer, das Gehirn ist ja auch was ganz Eigenes. Wir haben ja im Endeffekt nicht sehr viel Tau, was wirklich in unserem Gehirn zur Gänze passiert. Ja, wir können viele Theorien aufstellen, wir können viele Dinge nachweisen, wo ich sage, okay, wir können da Botenstoffe anzeigen und. Aber warum das wirklich so ist? Ich würde es gern wissen.
Also bleibt uns nichts anderes übrig, als die Symptome zu behandeln und zu bekämpfen. Woran merken denn jetzt Betroffene so ganz am Anfang das, was nicht stimmt, sage ich jetzt mal?
Ja, also ich habe viele, die mir dann sagen, okay, sie haben entweder an der Feinmotorik ein Problem, also vielleicht beim Zuknöpfen oder so irgendwas. Es kann manchmal ein schweres Gefühl auftreten an einer Extremität, also entweder das Bein oder der Arm betroffen sein. Wenn sie zu zittern beginnen, dann sind die Patienten sowieso sofort beim Neurologen und schauen einmal, kann das sein? Wobei ja Zittern nicht gleich Zittern ist, sondern da gibt's auch viele, viele verschiedene Formen. Die muss man dann auch immer wieder differenzieren. Kann das jetzt Parkinson sein oder ist es eine andere Form des Zitterns? Aber das sind so die meisten Symptome. Und ich habe auch manchmal jemanden, der kommt, weil es den Angehörigen aufgefallen ist. Also zuletzt war ja, glaube ich, einmal eine ältere Dame da, die ist in einer Wandergruppe und derjenige, der hinter ihr gegangen ist, dem ist aufgefallen, dass der Arm nicht so gut mitpendelt, dass sie unsymmetrisch ist beim Gehen. Und die hat auch einen Parkinson gehabt. Also manchmal kann das eher den Angehörigen auffallen als dem Patienten selber am Anfang.
Also das ist auch so ein typisches Symptom, oder? Ja. Dieser Arm, der nicht mehr mitpendelt beim Gehen. Ja.
Deswegen kennen es die Neurologen ganz gut.
Die sehen das dann relativ schnell.
Weil wir schauen den Patienten natürlich als Ganzes an. Ja, es gibt so bestimmte Bewegungen, die Patienten machen müssen. Und wann jemand, man nimmt die Hände in die Höhe und dreht sie schnell. Und wenn da eine Seite langsamer ist, das kann manchmal ein Zeichen sein. Oder auch die Finger auf und zu machen sehr schnell, Daumen und Zeigefinger sehr schnell machen. Also das sind Bewegungen und wenn einem da was auffällt, dass das sehr differiert und unterschiedlich ist, das kann ein Hinweis auf eine Parkinson-Erkrankung sein. Muss natürlich schon vom Neurologen angeschaut werden, ob das auch wirklich ist oder nicht eine andere Ursache da ist, weil da einmal eine Lähmung da war. Also auch das muss man dann differenzieren und auseinanderhalten.
Mhm. Sie haben ja gesagt, das kann auch so durch Schlaganfälle oder andere Themen ausgelöst werden.
Ja, kann auch sein. Also wenn in einem bestimmten Bereich, in diesem Basalganglienbereich des Gehirns, da kleine Schlaganfälle da gewesen sind, muss man auch differenzieren. Nur, und Das ergibt sich meistens aus der Anamnese, weil ich da schon frage, ist das akut aufgetreten oder ist das schleichend? Und wenn es akut ist, ist es eher eben durch die Gefäße bedingt, durch was Schlaganfallmäßiges. Deswegen macht man auch dann diese Bildgebung mit einer Magnetresonanz oder einer CT-Untersuchung. Und da kann man dann schon sehen, sind da Veränderungen in den Stammganglien da. Weil bei der Parkinson-Erkrankung, da sieht man überhaupt keine Veränderungen in der Magnetresonanz. Mhm. Die haben jetzt keine Veränderungen in dem Bereich. Da sind speziellere Untersuchungen dann notwendig, wie zum Beispiel so nuklearmedizinische Untersuchungen, nennen sie dann DAT-Scan oder FPCIT. Und das muss halt dann vom neurologischen Facharzt zugewiesen werden, wenn es auch für mich unklar ist, ist es das oder nicht.
Das heißt, der Weg zur Diagnose ist wahrscheinlich immer, dass man zum Hausarzt geht, sich überweisen lässt zu einem Neurologen, zu einer Neurologin und dort das eben durchgecheckt wird mit den unterschiedlichen Tests.
Genau. Und der Neurologe schaut sich das dann klinisch an. Ja. Wenn es unklar ist, macht man eh dann diese nuklearmedizinischen. Wenn es klar ist, macht man einmal eine Bildgebung. Ist aber nicht notwendig, dass man das öfter macht, eben um auszuschließen, dass es was anderes ist. Ja, also kann auch ein Tumor manchmal sein, ist aber das eher selten, ja, weil das wird man im neurologischen Status auch sehen, aber kann auch einmal sein, ja.
Mhm. Und dann geht's natürlich drum, die Symptome dann natürlich auch zu behandeln. Wie sieht denn so ein typischer Krankheitsverlauf aus? Man spricht ja immer von den 7 guten Jahren. Steckt da ein Wahrheitsgehalt drinnen?
Ja, es steckt ein Wahrheitsgehalt drinnen. Es ist aber unterschiedlich, welche Form der Parkinson-Erkrankung die Patienten haben. Die zitternde Form spricht ein bisschen schlechter an auf die Medikamente, aber kann genauso gut eingestellt sein. Und die Phasen sind sehr unterschiedlich. Am Anfang wird man jetzt sehr viel bemerken, aber die Erkrankung schreitet fort. Das ist eine chronisch Progredienz, sagt man, also sie schreitet fort und man kann sie auch nicht aufhalten. Und dieses Fortschreiten ist aber sehr, sehr individuell. Da ist jeder Patient anders, ja. Und auch das Ansprechen der Medikamente ist anders. Deswegen kann man jedem Parkinson-Patienten nur raten, wirklich regelmäßig zum Neurologen zu gehen, ja. Dass ich jetzt am Anfang vielleicht das halbjährlich mache, ja. In der späteren Phase soll es dann doch so alle 3 bis 4 Monate sein. Und der Verlauf ist halt so, dass es langsam zunimmt und, wie gesagt, sehr individuell, ja. Und was zunimmt, hängt auch immer vom primären Symptom ab, das ich am Anfang gesehen habe. Ist das jetzt eher die Steifigkeit, die zunimmt, das kleinschrittige Gehen, dass sich die Patienten nicht mehr so schnell umdrehen können? Ganz, ganz unterschiedlich, ja. Am Anfang, wo man sagt, diese 7 Jahre Honeymoon-Phase, nennen sie das auch, die ist dann, wenn man entsprechend gut die Medikamente einstellt, gleich am Anfang. Da merken die Patienten unter der Einnahme der Medikation eigentlich gar nicht, dass sie krank sind, ja. Die Krankheit nimmt aber dann zu und das heißt, ich muss dann die Medikamente immer nachziehen, ja. Also man muss sie umstellen und es gibt sehr viele Parkinson-Medikamente. Mhm. Deswegen ist das auch manchmal sehr, sehr schwierig, also für jemanden nachzuvollziehen, warum ich was mache. Ich bin immer ein Fan davon, dass ich die Patienten aufkläre und ihnen sagen, schauen Sie her, das können wir am Anfang nehmen, das müssen wir aber jetzt umstellen, ja. Und am Anfang gibt's Medikamente, die das so ein bisschen ersetzen, das Dopamin, also nicht das reine Dopamin sein, das man dann in späterer Form kriegt. Und diese Medikamente muss man einmal am Tag nehmen und die Patienten, denen geht's gut, können Nebenwirkungen haben, muss man natürlich aufklären, die manchmal sehr skurril sein können.
Zum Beispiel, was für Nebenwirkungen?
Naja, zum Beispiel ist das ein Impuls, man nennt das Impulskontrollstörungen, das heißt, die Patienten können sich nicht zurückhalten, ja. Mhm. Das heißt, es kann ein Kaufrausch auftreten, ja. Also, da muss man vorsichtig sein, also, dass die dann nicht im Internet ständig was bestellen, was sie eigentlich eh nicht brauchen, aber sie können sich halt nicht zurückhalten. Es kann eine Hypersexualität auftreten, ja, dass immer ein ständiges sexuelles Verlangen da ist. Die Patienten können, man nennt das Panding, auch anfangen zu sammeln. Ja, also da ist immer, oder Dinge auseinanderzunehmen. Ja, da ist immer das Beispiel von einem Uhrmacher. Jemand, der früher Uhrmacher war und dann die Uhren auseinandernimmt und dann wieder zusammenbaut oder nur teilweise zusammenbaut. Also auch diese Dinge können auftreten. Und das muss man halt dem Patienten von vornherein sagen, weil wenn ich jemanden habe, der mir ständig irgendwas im Internet bestellt, ich meine, das kann an die Existenzgrenze gehen. Ja. Und wenn diese Dinge da sind, dann muss man die Medikamente auswechseln. Mhm. Ja.
Also da gibt es dann auch Alternativen, ja, wenn man diese Nebenwirkungen hat.
Sagt, okay,
es gibt so viele verschiedene Präparate, dann kann man auf ein anderes umsteigen, das hoffentlich besser ist.
Genau. Also das sind die Medikamente, die ich am Anfang bei den Patienten verwenden würde, weil sie einfach sind. Ja, ich kann die einmal am Tag nehmen. Wenn ich jetzt sage, okay, die Erkrankung schreitet fort und ich brauche wirklich ein Dopamin, ja, dann gibt's Medikamente, die man aber alle 4 Stunden nehmen muss und das 4-mal bis teilweise 5-mal am Tag. Und das ist für die Patienten schon sehr, sehr schwierig, weil man diese Medikamente nicht zum Essen nehmen soll, sondern eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde nachher. Das heißt, die Patienten sind da wirklich dann durchgetaktet, wann darf ich denn was und wann darf ich was nicht, ja. Und das ist halt schwierig, aber diese Medikamente wirken eben nicht so lang und deswegen werden es dann auch sehr viele. Und wenn die Parkinson-Patienten dann auch noch eine Herzerkrankung oder sonst irgendwas dazu haben, dann ist das eine Mordlatten, sagt man bei uns, eine Mordlatten an Medikamente und die müssen die ganze Zeit Medikamente und auch immer dran denken eben, ich darf jetzt gerade das nicht nehmen, weil ich jetzt gerade was gegessen habe, ja, weil das Eiweiß in der Nahrung diese Medikamente abschwächt, ja. Also dann haben sie nicht ihre richtige Wirkung und deswegen ist es dann schwierig. Ich meine, es passiert nichts, ja, aber, also man kann sie nicht vergiften oder so irgendwas, aber die Wirksamkeit ist einfach nicht da. Ja.
Und wie Sie gesagt haben, am Anfang in der Phase wirken die Medikamente tatsächlich so, dass ich fast nichts mehr merke, auch von der Krankheit.
Genau.
Aber irgendwann geht es ihr nicht mehr aus, sozusagen.
Genau, also irgendwann wird es eben dann schlechter, dann kommt eben diese Verlangsamung dazu. Es kann manchmal ja Muskelsteifigkeit auftreten. Es sind viele, viele Dinge, ja, mit Schlafstörungen. Ja, man wird das ja alles gar nicht annehmen. Die meisten neigen zu einer Verstopfung. Ja, eine Inkontinenz kann dazu kommen, Gedächtnisprobleme können auftreten. Und deswegen sage ich, gerade ein Parkinson-Patient kehrt regelmäßig zum neurologischen Facharzt. Ja. Da kann man nicht einfach sagen, okay, wir haben die Diagnose und die Medikamente bleiben immer gleich, sondern das muss immer anpassen. Und aufgrund dessen, weil eben so viele verschiedene Medikamente da sind, ist es schon ganz, ganz wichtig, dass die relativ kurzfristig eingestellt werden, diese Patienten. Dass ich sage, okay, ich habe sie, wenn dann schon ein bisschen ein fortgeschrittenes Stadium da ist, mindestens 3-mal bis 4-mal einfach in der Ordination und kann Kleinigkeiten ausbessern. Weil wenn ich jetzt ein ganzes Jahr warte und manchmal habe ich Patienten, die waren ein Jahr lang nicht beim Neurologen, dann habe ich das Problem, wo fange ich denn jetzt an, das umzustellen? Ja, weil man muss sich das so vorstellen, ich verdrehe einen Schrauben und kann mir 3 andere Symptome damit erkaufen. Also, und deswegen ist es aber gut, wenn man seine Patienten wirklich kennt und die Patienten wirklich beim neurologischen Facharzt lang sind. Ja. Und in der späteren Phase dann kommt es ja leider dann dazu, dass die Medikamente nimmer so wirken, wie sie wirken sollen, sondern dass es dann dazu kommt, dass Wirkschwankungen auftreten. Also die Patienten auf einmal völlig steif sind, obwohl sie jetzt gerade ein Medikament genommen haben oder schon merken, aha, ich soll jetzt die nächste Tablette erst in einer Stunde nehmen, aber die Wirkung ist nicht mehr da. Und es kann zu Überbeweglichkeiten kommen. Die Patienten sind dann, die shaken dann so herum. Das ist dann die Phase, wo man sagt, also man hat dann die gerätegestützte Therapie, ja, wo ich jetzt sage, es gibt jetzt ganz, ganz tolle Pumpensysteme, die man verwenden können oder additive Hirnstimulation. Das heißt eine Operation, wo eben dann eine Sonde in diese Basalganglien eingebracht wird. Ja, das machen die Neurochirurgen. Und man dadurch mit einem ganz kleinen Strom, den man da ansetzt, eben dazu diese Symptome bekämpfen kann sozusagen. Ja? Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, man hat diese Sonden da im Gehirn und dann geht so ein Schlauch, der dann wie bei einem Herzschrittmacher dann unter der Haut, so ein kleines Kastel wird da eingebaut. Mhm. Und das funktioniert auch gut. Ja? Also viele lassen sich es halt nicht machen, weil sie sagen, Hirnoperation, huh, ja. Mhm. Und manchmal ist es, brauche ich ein Jahr, bis ich die Patienten so weit habe und sie immer wieder aufkläre. Aber wie gesagt, alternativ haben wir jetzt gute Pumpensysteme. Also man muss sich das so wie eine Insulinpumpe vorstellen im Endeffekt. Ja? Mhm.
Wer kommt denn in Betracht für so eine Hirnoperation?
Eher die jüngeren Patienten. Mhm. Ja, also es darf keine schwere Depression vorliegen, es soll auch keine Demenz vorliegen, also Gedächtnisproblematik vorliegen und Patienten sollen mobil sein noch, ja, also und auch bis zu einem gewissen Alter, also man sagt dann so ab 80 aufwärts nicht mehr. Und das hängt immer davon ab, wie mobil ist der Patient vorher noch, wie gut ist er kognitiv. Das wird aber vorher abgeklärt in dem Krankenhaus, wo diese Sonden dann gelegt werden. Mhm. Also das ist eine stationäre Aufnahme, das wird alles abgeklärt und dann wird entschieden, ist es möglich oder ist es nicht möglich. Mhm.
Apropos mobil, welche Rolle spielt denn Bewegung auch in der Therapie?
Also das ist das Allerwichtigste meines Erachtens. Ich kann mich erinnern, also ich habe einmal mit einem Parkinson-Papst aus Deutschland geredet und der hat immer zu mir gesagt, das Erste, was Sie Ihren Patienten sagen müssten, bewegen, bewegen, bewegen. Und das stimmt da, ja. Mhm. Also es stimmt auch. Patienten sollten wirklich in Bewegung bleiben. Und wie gesagt, also viele Studien weisen jetzt nicht nur beim Parkinson darauf hin, dass die Patienten, die sich gut und viel bewegen, viel bessere oder langsamere Verschlechterungen haben. Ja.
Mhm. Okay. Und das egal, welche Art der Bewegung, oder ist es eher Krafttraining, eher spazieren gehen?
Beides, also man sollte beides machen. Mhm. Ja, also eh so wie jeder Sportmediziner sagt, Kraftausdauer und Koordination. Mhm. Ja. Und meine Patienten gehen alle zum Physiotherapeuten. Also das ist das Erste, was ich ihnen auch immer sage, bitte immer wieder regelmäßig Physiotherapie. Reha-Aufenthalte sind ganz, ganz wichtig, weil man da innerhalb von 4 Wochen ganz gezielt arbeiten kann und auch gezielt darauf arbeiten kann, eben wenn es ein spezialisiertes Haus ist, dass weite Bewegungen gemacht werden. Ja, also dass man da aufmacht und mit den Händen hochkommt, weil ja Parkinson-Patienten dann im Laufe der Erkrankung dazu neigen, sehr vorgebeugt zu gehen. Ja, und wenn das schon ist, dann ist es schon sehr fortgeschritten. Und in der Physio und in der Reha lernen die dann wirklich aufzumachen. Ja. Und von den Sportorten her ist es ganz egal, das, was Spaß macht, ja. Wir haben in Oberösterreich eine ganz, ganz tolle Tischtennisgruppe, ja. Mhm. Würde man nie annehmen. Aber die meisten Patienten können ganz, ganz gut spielen, ja. Warum das so ist, wissen wir nicht, ja. Weil das ja eigentlich sehr, sehr schnell ist, sehr koordinativ ist, ja. Aber man kann auch klettern, ja. Mhm. Tanzen. Ganz, ganz toll, weil das ist eine koordinative Angelegenheit, ja. Mhm. Aber auch, wenn ich sage, ich habe einen Läufer, der soll laufen, ja. Mhm. Wenn er das kann, er kann halt dann, weiß ich nicht mehr Marathon rennen oder rennt er ein Viertel. Auch egal, ja. Also, ich würde niemanden zu irgendeiner Sportart drängen, sondern man soll sich das raussuchen, ja. Und deswegen ist es auch immer schwierig, wenn ich jemanden habe, der bis jetzt überhaupt keinen Sport gemacht hat. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Was man trotzdem dazu machen soll, ist Kraft, ja, weil doch, wenn die Patienten dann älter werden und sehr viel sitzen, ja, die Muskulatur auch verloren geht. Wenn ich einen Muskel nicht gebrauche, dann ist er weg. Ja, und das weiß man, wenn man mal einen Gips gehabt hat und dann sieht, aha, ups, ist weg. Ja. Nach einem Gips kann ich schnell wieder aufbauen, aber auf Dauer gesehen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Patienten wirklich sich bewegen und immer wieder dabei bleiben. Und da hilft der Reha und da hilft der Physiotherapeut.
Mhm. Ja. Spielt auch sowas wie Logopädie eine Rolle, weil ja auch sprachlich oft Veränderungen dann stattfinden.
Ja, Sprache ist auch so das nächste Thema oder eines der Symptome, die sein können. Und nicht nur die Sprache, sondern auch das Schlucken. Ja, auch das Schlucken kann einmal irgendwann ein Problem machen. Ja. Vor allem dann, wenn man sehr viel Tablettenkapseln schlucken muss. Also gerade bei älteren Patienten kann das dann auch auftreten. Das ist immer problematisch, weil man dann oft einmal einen Schlauch in den Bauch bauen muss, damit man überhaupt noch eine Therapie machen kann, wenn sie die Patienten immer verschlucken und das dann in die falsche Richtung geht. Aber auch die Sprache, weil die Stimme leiser und hauchiger werden kann, also nicht mehr so kräftig ist. Und es gibt in der Logopädie sehr viele und gute stimmbildende Übungen, die man machen kann. Aber hängt auch immer vom Patienten ab, er muss es machen. Ich kann es nur sagen oder die Logopädin oder der Logopäde können das sagen. Machen muss immer der Patient auch. Und das ist oft einmal ein bisschen schwierig, dass man da ein bisschen einen Schubs gibt und sagt, ja, wir können nicht alles mit Medikamenten ausbügeln sozusagen. Ich kann mit Medikamenten die Bewegung halbwegs gut beeinflussen, aber manche Dinge eben nicht, so wie Schluckstörungen, diese Dinge. Da gehört die Logopädie, da gehört Physiotherapie, Ergotherapie, gerade diese Dinge ganz, ganz wichtig bei den Parkinson-Patienten. Und das ab dem frühen Stadium. Also nicht erst dann, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, jetzt haben wir Steifigkeit und jetzt sind wir langsam, sondern gleich von vornherein. Anfangen ist das, und wie gesagt, mein deutscher Papst, der mir gesagt hat, Bewegung.
Bewegung.
Das habe ich mir gut gemerkt, ja.
Absolut. Mhm. Wenn jemand jetzt diese Diagnose bekommt, das ist ja oft schon eine Keule natürlich. Ja. Was würden Sie den Menschen raten, wenn sie sagen, okay, das liegt jetzt am Tisch, wir müssen was tun, was wäre so Ihr Rat im Umgang mit dieser Krankheit?
Ja, das Wichtigste ist einmal, dass die Patienten das akzeptieren müssen. Ja? Und das ist immer schwierig, weil auch in den Medien einfach sehr viele Dinge dann da laufen und gerade bei der Parkinson-Erkrankung das so unterschiedlich ist.
Und also da braucht man nicht googeln anfangen. Also das ist wirklich so, ich habe es versucht und es ist tatsächlich so, man kriegt alle möglichen Antworten,
ganz genau,
die man vielleicht gar nicht haben will.
Ja, ganz genau. Und das ist dann oft einmal die Schwierigkeit. Also das ist ja jetzt nicht nur bei der Parkinson-Erkrankung, es ist bei vielen Erkrankungen jetzt leider so. Und den Patienten dann von diesen Dingen wieder wegzubringen, ist schwierig. Ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz wichtig, dass man den Patienten wirklich immer wieder informiert, warum tue ich was, ja. Und dass, wenn jemand diese Diagnose kriegt, da einmal eine Zeit lang ganz schwierig ist, diese Akzeptanz zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann mich nur an eine Schauspielerin erinnern, die extrem aufgebracht war, ganz am Anfang. Das hat mich oft einmal, die habe ich mir einfach häufiger herbestellt und habe sie immer wieder aufgeklärt, habe ich gesagt, schauen Sie mal in die Medikamente und. Man kann das gut machen, man kann das lange sehr gut therapieren und es gibt dann im fortgeschrittenen Stadium gute Pumpentherapien. Also man kann mit Parkinson besser leben als zum Beispiel mit einem Alzheimer. Ja, beim Alzheimer sind mir die Therapien viel, viel eingeschränkter. Da kann ich viel, viel weniger machen. Parkinson kann man therapieren und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Dinge. Aber wie gesagt, die Akzeptanz ist auch bei jedem ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und da ist halt meine Aufgabe als Neurologin immer wieder, das zu erklären. Ja. Das Problem ist einfach, wir haben jetzt schon nicht mehr so gute Kapazitäten, wie wir früher haben. Und beim Parkinson ist eben ganz wichtig, dass man aufklärt. Und nicht nur den Patienten, sondern auch die Angehörigen. Also wir haben ja oft einmal Pärchen, die kommen, ja, also wo die Gattin betreut oder der Gatte dann betreut, auch die kehren aufgeklärt, ganz wichtig. Und man weiß auch, dass diese Caregiver, nennt man, dass die extrem mitbelastet sein können, ja, weil die ja 24 Stunden da sein müssen für diesen Patienten.
Mhm. Wie kann man denn diese Patienten dann auch als Angehörige bestmöglich unterstützen?
Indem sie einfach wirklich auch da sind und anwesend sind und eben dann auch mitkommen zur Betreuung, also in die Parkinson-Ambulanz. Ich habe das immer gern, wenn die Angehörigen da sind, ja, weil wir dann auch mit den Angehörigen reden können. Und oft einmal sind dann ja auch soziale Probleme, die auftreten. Wo kriege ich denn jetzt meine Pflegestufe her? Wo sind diese Dinge alle zu tun? Wenn ich jemanden habe, der mit Pumpe kommt, der dann da Probleme mit der Haut hat. Deswegen habe ich, und da muss ich sagen, bin extrem dankbar, ich habe eine Parkinson-Schwester, ja, die mir alle diese pflegerischen Maßnahmen abnimmt. Und das heißt, wenn ich jemanden in der Parkinson-Ambulanz habe, und das sind ja fortgeschrittene Patienten, dann kommen die zuerst zu mir, ich stelle die medikamentös ein, mache mal die Aufklärung und dann gehen sie zu meiner Parkinson-Schwester und die macht dann ihren pflegerischen Teil. Ja? Mhm. Und das ist was extrem Wichtiges, das gehört genauso dazu. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, ich müsste das alles selber machen, ja, dann habe ich den Patienten eine Stunde herin, das geht nicht. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich tolle Lösung, Parkinson-Nurse.
Ja, so soll es sein. Ja, weil es natürlich ganz wichtig ist, da im Gesamtheitlichen das auch zu betrachten. Ja. Mhm. Wenn wir so ein bisschen noch zum Abschluss in die Zukunft blicken, was gibt Ihnen da Mut und Hoffnung in der Forschung? Wo wird es vielleicht Möglichkeiten in Zukunft geben, wo Sie sagen, ah, da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg?
Ja, also es wird ja ständig geforscht und es wird immer versucht, neue Medikamente zu finden. Ja. Das haben wir leider noch nicht so auf dem Weg, aber ich denke mir doch, dass in diese Richtung einiges sein wird. Ja. In Zukunft, wir haben jetzt ein neues Medikament, das man auch inhalieren kann. Ja. Mhm. Also das vor allem bei den fortgeschrittenen Parkinson-Patienten dann hilft, wenn sie picken bleiben, also dass sie nicht weitergehen können. Ja. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die mit zweimal so ein Inhalationsspray kriegen und das Medikament dann ganz, ganz rasch wirkt. Und ich denke mir, dass diese inhalativen Formen, ja, oder Langzeitmedikamente, die länger wirken als diese 4 Stunden, dass das eins der Zukunft sein wird und auch diese Pumpensysteme einfach viel, viel mehr kommen werden. Ja. Also, und geforscht wird beim Parkinson unheimlich viel, was ich auch gut finde, weil wir ja auch so viele Patienten haben.
Ja, absolut. Mhm. Und vielleicht finden wir doch irgendwann einmal auch den Grund heraus, ja, dass man vielleicht einfach einen Schritt früher auch ansetzen
kann. Ganz genau. Und da müssen wir wo ansetzen? Im Darm. Mhm. Ja, also auch da denke ich mir, vielleicht wird da was gefunden, wo man sagt, okay, man kann dieses Prion oder diesen Eiweißkörper mal finden und warum geht der bei manchen durch und bei manchen nicht.
Mhm. So vieles sitzt im Darm.
Mhm. So vieles sitzt im Darm, ja. Das darf man gar nicht unterschätzen. Mhm,
so ist es. Vielen lieben Dank für diese wirklich spannenden Einblicke. Sehr gerne. Es ist sehr, sehr interessant. Mhm. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage.
Bitte.
Was machen Sie denn täglich? Was ist die eine Sache, die Sie tun, damit Sie gesund und glücklich sind?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sportlich. Mhm. Ja, und ich ernähre mich auch sehr gesund. Ja, also versuche es zumindest. Aber das Bewegen ist eines der wesentlichen Dinge und ich brauche das eigentlich auch in meinem Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich da mal so meine 8 Kilometer laufe, da kann ich alles abarbeiten, was in meinem Gehirn so ständig vor sich geht.
So soll es sein. Ich sage vielen lieben Dank. Danke gerne. Für das Gespräch.
Danke.